Das Tolle
war für Moritz Bleibtreu,
dass Regisseur Uli Edel uns so viel von der damaligen Zeit erzählen konnte, denn er war ja dabei gewesen.
Wie bitte? Der Produzent und Drehbuchautor Eichinger lässt Stefan Austs Bader-Meinhof-Komplex von einem ehemaligen RAF-Mitglied verfilmen? Eine Resozialisierungsmaßnahme für einen veritablen Underground-Regisseur? Aber nein. Zwar war Edels erste bescheidene Reaktion, als sein alter Kumpel Bernd ihm das Projekt anbot:
Wer zum Teufel sonst soll das erzählen? Diese Geschichte hat mich beschäftigt wie keine andere.
Aber im Untergrund war der Veteran dann doch nicht so richtig. Er habe lediglich Marx Lektürekurse besucht und kein Wort verstanden und sei als unheilbarer Revolutionsromantiker jeden zweiten Tag auf eine Kundgebung gerannt.
Es war eine emotional extrem aufgeladene Zeit.
Aber
der Schock und die große Verunsicherung,
als 1972 ganz unromantisch
die ersten Bomben explodierten,
haben den Unheilbaren offenbar doch von der extrem emotionalen Aufladung kuriert. Da hat die RAF das Verständnis von Uli Edel verloren, sagt der Spiegel. Sein zwei Jahre jüngerer Filmhochschulkamerad Bernd Eichinger gibt ebenfalls vor,
die Dinge als junger Mann hautnah miterlebt zu haben. Militanz habe er jedoch nie nachvollziehen können.
Von dem Terrorthema sei er einerseits abgestoßen, andererseits könne er nicht davon lassen, denn ich will es verstehen. Insofern war die Motivation, der Bader-Meinhof-Komplex zu verfilmen, die gleiche wie bei Der Untergang. Ist ja ohnehin irgendwie das Gleiche, sagt auch Edel, der sogar mal mit echten Ex-Terroristen gesprochen hat.
Allerdings erinnerten sich diese in einer Weise, die die eigene Schuld und Verstrickung abschwächte. Das war wie bei der Generation meiner Eltern, die haben sich auch schon 15 Jahre nach dem Krieg an nichts mehr erinnert, was ihre Rolle im Dritten Reich betraf.
Wie sich Eichinger den Untergang der RAF, starring Andreas Bader als Adolf Hitler, ausgemalt hat, sollte möglichst lang geheim bleiben.
Die Inhalte des Bader-Meinhof-Filmkomplexes seien von der Presse bis kurz vor Kinostart nicht an Dritte weiterzugeben.
Das verfügte der Verleih.
Andernfalls seien 50.000 Euro an Eichingers Firma Konstantin Film zu entrichten.
Was also, fragte ich mich vor dem Sichttermin, hat Eichinger sich denn da für einen Knaller ausgedacht? Ulrike Meinhof lebt und agiert heute als innenpolitische Sprecherin der Linkspartei? Andreas Bader bricht aus Stammheim aus und wird Popstar? Gudrun Etzlin brennt mit Horst Herold durch? Nichts davon. Vermutlich wollte der Verleih, der sich so sehr bemühte, die Spannung anzuheizen, nur dem Spiegel sein, allem Anschein nach noch zu Auszeiten als Chefredakteur ausgedealtes, exklusives Recht sichern, den Film 2,5 Wochen vor dem Start abzufeiern. Denn herausgekommen ist eben doch nur ein Aufguss der alten Austschen Kolportage, die zur offiziösen Geschichtsschreibung erhoben werden soll. Nur noch eine Frage der Zeit, bis die Filmversion, wie zuvor die nationalen Geschichtsklittereien, Der Untergang oder Dresden, als Anschauungsmaterial in Schulunterricht Eingang findet. Inklusive der melodramatischen Story vom Kinderretter Aust, der die Zwillinge von Ulrike Meinhof vor den Kinderfressern der RAF und dem Elend eines palästinensischen Waisenlagers bewahrte. Gar rührend ist's, mit anzusehen, wie die kleinen Mädchen Onkel Stefan in die offenen Arme laufen. Inklusive der Entmündigung Ulrike Meinhofs, die nur mehr als ein Opfer des Paares Bader-Enslin erscheint. Das durchtriebene Duo zieht sie in den Untergrund hinab, indem es permanent gegen ihr
Theoriegewichse und ihre scheißbourgeoisen Fragestellungen stichelt
und treibt sie am Ende eiskalt in den Tod. Aber eigentlich begann Ulrikes persönlicher Untergang schon mit der Untreue ihres Ehemannes. Jedenfalls fängt im Film alles damit an. 1967 am FKK-Strand von Sylt, wo die damalige Konkret-Kolumnistin mit ihrem Mann Klaus-Rainer Röhl und den Kindern sonnenbadete, haben die einzig und allein der Authentizität verpflichteten Macher Edel, Cinema Vérité, würden die Franzosen sagen, offenbar folgenden intimen Dialog belauscht. Namenlose, splitternackte Blondine zu Röhl:
Und was macht die Revolution?
Der ebenfalls splitternackte Womanizer:
Im Moment Ferien.
Wen wundert es dann noch, dass seine Angetraute, gespielt von Martina Gedeck in der Rolle von Martina Gedeck, die Ulrike Meinhof spielt, kurz darauf ihren Gatten mit eben jener Blondine in Flagranti erwischen muss und wutentbrannt das Familienanwesen in Hamburg-Blankenese verlässt. Sonst wäre das ja alles gar nicht passiert und Tochter Bettina Röhl müsste heute nicht versuchen, Bücher zu schreiben. Was hat Eichinger noch zu bieten? Neben der Mär vom Good Cop Horst, The Hero Herold, gespielt vom altersweisen Führer aus Dem Untergang, Bruno Ganz, der sogar Verständnis für die erzürnten Palästinenser aufbringt, darf auch Gudrun Enslin als fanatische Formvorteil nicht fehlen. Und natürlich Andreas Baader als Vollproll. Moritz Bleibtreu dürfte diese Deutung der Rolle
»Es gibt wenig Hinweise darauf, dass er anfangs irgendeinen intellektuellen Anspruch hatte«
nicht schwer gefallen sein. Allein am Charisma, Witz und Sympathiepotenzial, das Bleibtreu der Legende Baader zuschreibt, hapert es gewaltig. Weshalb die Heiligenverehrung, die dem draufgängerischen Outlaw insbesondere von der Damenwelt entgegengebracht wird,
»Andreas hat mehr revolutionäre Kraft als wir alle zusammen«,
nicht gerade glaubwürdig rüberkommt. Auch der Hamburger Slang, dem Bleibtreu seiner schmolllippigen Ausgabe des in München aufgewachsenen RAF-Anführers verpasst, Zeitzeuge Aust findet die Ähnlichkeit der Darsteller verblüffend. Das ist nicht so recht am Platz.
»Jetzt benimm dich nicht wie eine halbschwule Tussi«,
scheißt Bleibtreu Baader einen Brandstifterkollegen zusammen, der einzuwenden wagte. »Und wenn im Kaufhaus noch Leute drin sind? Wenn Andi auf den Putz hauen will, mutieren die Staatsfeinde in spät zu blindwütig herumballernden Crash-Kids. Nicht genug Autos da?
Dann glauben wir eben noch zwei oder drei.«
Lustig ist das Terroristenleben. Da versteht man Aust spätere Kronzeugen Peter-Jürgen Boog gleich viel besser, der, aus dem Erziehungsheim entflohen, von dem verkappten Spaßguerillero Baader zum Bösen verführt wird. Im Film dürfen wir, das nennt sich dann Entmythologisierung, durch mal über den Bürgerschreck lachen. Im palästinensischen Kampftrainingslager hat Baader bald keinen Bock mehr, sich herumkommandieren zu lassen und ruft zum Streik auf. Und als ihm in Italien sein geklauter Mercedes geklaut wird, verflucht der zur Witzfigur geschrumpfte Terrorist
»Die verdammten Spaghettifresser«
und natürlich immer wieder
»Die blöden Fotzen«.
Das ist auch schon so ziemlich das Diffizilste, was der Haut-drauf-Terrorist als Gegenpart zum gefallenen intellektuellen Engel Meinhof im Film sagen darf. Zur Sicherheit hat Eichinger bereits im Drehbuch den Politjargon, der in den 70ern in der linken Szene üblich war, reduziert.
Einfach um die Dialoge für den heutigen Zuschauer verständlich zu halten.
Und für die heutigen Schauspieler, die aber trotzdem nicht den Eindruck erwecken, als würden sie beim Herunterrattern von Originalsatzbrocken
der hysterischen Bewegung,
sagt Martina Gedeck, etwas raffen. Moritz Bleibtreu beispielsweise steht das Bahnhof auf die Stirn geschrieben, wenn es in den wenigen hitzigen Wortwechseln schon wieder um irgendwas mit Politik oder so geht. Bleibtreu habe seine Distanz zur Rolle überwunden, indem er in Andreas Baader auch einen Liebenden sah, hat der Spiegel ermittelt. Die romantische Liebe zwischen Arsch und Fotze sei seine Tür zu Baader gewesen. Die schnöde Theorie hat Eichinger ohnehin aus dem Drehbuch verbannt, denn es war ja
die RAF, die sich für den Kampf und gegen die politische Debatte entschieden hat. So ist es denn nur konsequent, dass wir im Film ähnlich vorgehen. Außerdem bin ich der Meinung, dass sich Menschen letztendlich nicht über das definieren, was sie sagen, sondern über das, was sie tun. Hinzu kommt, die Sprache der RAF ist wie Beton.
Und die Bildsprache Edel Eichingers so extra leid und belanglos, dass man sie gleich wieder vergisst. Keine Einstellung, die nicht vorhersehbar wäre oder einem aus all den Fernsehtodesspielen bekannt vorkäme. Stattdessen hausbackene Action mit gewaltgeilen RAF-Rambos. Als trüge die Wahl der Schauspieler nicht schon genug zum Untergang der RAF bei, hechelt Edel im 140-minütigen Gewaltmarsch durch die Ostsche Geschichte vom Schah-Besuch 1967 bis zu Schleyers Ermordung 1977. Da bleibt naturgemäß jede Spielfilmdramaturgie auf der Strecke. Der willkommene Nebeneffekt: Worte und Taten der RAF sind ihrer Zusammenhänge beraubt. Fürs Zitieren auch nur eines der Gedanken, die sich die Gründer der RAF vielleicht doch gemacht haben, bleibt in bald 2,5 Stunden keine Zeit. Attestierte Dietrich Kuhlbrot in Konkret im Jahre 1986 nach Reinhard Haufs Märchenfilm Stammheim, Drehbuch Stefan Aust, er sei zwar teils gut gemeint, erledige Baader und Meinhof aber vollends durch seine bürgerliche Ästhetik, so sucht man bei Edel Eichinger nicht nur vergeblich nach etwas, was überhaupt den Namen Ästhetik verdiente, gut gemeint ist hier schon gar nichts. Um den Film als Zerstreuung des Mythos RAF zu verkaufen, instrumentalisiert man einfach ihre Mitglieder. Eichinger hat Brigitte Mohnhaupt dazu auserkoren, die RAF-Nachkommen, die vom Mord an den Stammheimer Gefangenen sprechen, mit den Worten zurechtzuweisen:
»Hört auf, sie so zu sehen, wie sie nicht waren.«
Die Gefangenen wollten es ja nicht anders. Außerdem war das bisschen ISO-haft nichts gegen die Qualen, die die erste Garde der deutschen Schauspieler erlitten hat. Der Spiegel war live dabei, als Vincent Kiefer vor dem großen Töten in einem Wohnwagen saß und um Verzeihung bat. Gleich wird er Peter-Jürgen Boog sein, Mitglied der RAF. Er wird eine Heckler und Koch nehmen und sich an die Kreuzung stellen. Ihm ist nicht wohl, es ist alles so seltsam. Schleyer wurde in der Vinzenz-Staatsstraße entführt und Kiefers Vorname ist Vinzenz. Das soll einer erstmal verkraften. Und wer bitte zahlt die Therapie für die posttraumatische Belastungsstörung der Enslin-Darstellerin Johanna Wokalek, die schon bei der Lektüre des Drehbuchs aus allen Wolken fiel?
Wahnsinn! Was war denn da los?
Und dann zum Waffentraining
total gestresst
war.
Die Gewalt einer Waffe so körperlich zu spüren, war ein ganz eigenes, schreckliches Erlebnis.
Wer trocknete Uli Edels Tränen, der mehrfach das Set verlassen musste, weil er dem ungeheuren Realismus seiner Kreation nicht standhielt? Wer reanimierte Martina Gedeck, die der Dreh in Stammheim fast den Atem genommen hat? Immerhin haben sich die Torturen gelohnt. Gedeck hat das Lernziel erreicht und kommt, was wiederum der Spiegel lobt, anders aus dem Film heraus, als sie hineingegangen ist. Es ist nicht die Nähe zur Meinhof geblieben, sondern mehr Nähe entstanden zum Staat, den Ulrike Meinhof wegbomben wollte. Es seien schließlich
paradiesische Zustände,
in denen man hierzulande lebe, hat die brave Bürgerin eruiert. Eine Perspektive, im schlanken Staat wieder etwas revolutionäres Bewusstsein aufkommen zu lassen, eröffnet der Film übrigens doch noch. Wie viele andere Darsteller mussten auch sie während der Dreharbeiten abnehmen. Wie war das, wird Wokalek im Presseheft gefragt.
Dass viele von uns sozusagen auf Hungerstreik-Diät waren, hat mir sehr geholfen. Es ist mir leichter gefallen, mich in diesen Zustand der totalen Konsequenz hineinzuversetzen.
Eine Kostümbildnerin, die Mitglied der Kommune 1 gewesen war, habe ihr anvertraut, dass sie immer alle extrem dünn waren und eigentlich fast nur geraucht und wenig gegessen haben. Terror macht schlank, wäre ein schönes Thema für das Spiegel-Schwesterblatt Brigitte. Der Bader-Meinhof-Komplex läuft heute im Kino an.